Herr Jesus Christus, wir danken dir so sehr, dass wir heute wieder in deinem Namen vor den Vater treten dürfen und in die Gegenwart des ewigen und lebendigen Gottes treten dürfen und von dir lernen dürfen, von dir hören dürfen. Und ich bitte dich von ganzem Herzen, dass wir heute Abend in der Furcht Gottes wachsen, dass wir in der Kenntnis deines Willens wachsen. Und dass die Furcht Gottes und die Erkenntnis deines Willens dazu führen, dass wir immer mehr ein Leben leben, welches dich ehrt, Herr Jesus. Bitte sei uns gnädig. Amen. Ich lade euch ein, gemeinsam mit mir den ersten Timotheusbrief aufzuschlagen. Kapitel 5, die Verse 23 bis 25 werden wir heute gemeinsam betrachten. 1. Timotheus 5. Ich lese ab Vers 22 bis 25 und dann werden wir die Verse 23 bis 24 näher anschauen. Dort schreibt Paulus: Die Hände lege niemandem schnell auf und habe nicht Teil an fremden Sünden. Bewahre dich selbst keusch. Trinke nicht länger nur Wasser, sondern gebrauche ein wenig Wein wegen deines Magens und deines häufigen Unwohlseins. Von einigen Menschen sind die Sünden vorher offenbar und gehen voraus zum Gericht, einigen aber folgen sie auch nach. Ebenso sind auch die guten Werke vorher offenbar und die, die anders sind oder die, die verborgen sind, können nicht verborgen bleiben. Soweit zum Wort Gottes. Liebe Geschwister, ich denke, die zwei herausragendsten Merkmale eines wiedergeborenen Christen sind erstens Reinheit und zweitens gute Werke. Was meine ich damit? Reinheit in dem Sinne, dass sein Wesen so erneuert wurde, dass seine Worte, seine Redensart rein sind, dass seine Kleidung, sein ganzes Auftreten, sein ganzer Charakter eine reine Form gewonnen hat. Und mit guten Werken meine ich nicht, dass er durch seine guten Werke sein Heil erarbeitet, sondern dass durch seine Errettung gute Werke entstehen, nämlich in der Heiligung zu wachsen, Witwen und Waisen zu helfen, für Bedürftige zu sorgen, zu beten und sonstige Dinge zu tun. Das sind die zwei herausragendsten Merkmale, wenn jemand aus der Finsternis ins Licht gerufen wird. Denn zuvor war der Mensch oder ist der Mensch ein Sünder, der durch und durch böse Werke tut, der durch und durch unrein ist. Aber durch den Glauben an Jesus Christus verändert sich alles. Christus hat sich für uns selbst hingegeben, um uns loszukaufen, um uns zu erkaufen und sich selbst ein Eigentumsvolk zu reinigen, das eifrig sei in guten Werken. Titus 2, Vers 14. Christus hat sich selbst hingegeben. Er hat sein Blut vergossen. Er hat sein Leben gegeben, um dich und mich zu erkaufen, loszukaufen von unseren bösen Werken, von unserer Unreinheit, um uns zu reinigen, damit wir nun gute Werke tun zu seiner Ehre. Und so wie ich den Text studiert habe, denke ich, dass diese zwei Merkmale hier herausstechen aus diesem Text. Reinheit und gute Werke. Und Paulus knüpft alles, was er in Vers 23 bis 25 sagt an Timotheus, denke ich, bezieht sich auf Vers 22, welches wir letzte Woche angeschaut haben. Deswegen habe ich diesen Vers auch nochmal gelesen. Vor allem bezieht sich Paulus hier an den letzten Teil von Vers 22, wo es heißt, bewahre dich selbst rein. Bewahre dich selbst rein. Und in der letzten Bibelstunde haben wir gesehen, dass Paulus hier erstens meint, dass Timotheus sich selbst rein bewahren soll, auf sich selbst Acht zu geben. Auf seine Heiligung, auf seinen persönlichen Charakter Acht zu geben, dass er in diesen Punkten sich rein bewahrt, aber auch in dem, dass er, darum ging es nämlich letzte Woche, nicht zu schnell Menschen in den öffentlichen Dienst einsegnet, dass er sich nicht an fremden Sünden teilhaftig macht. Auch in diesem Bereich soll er sich selbst rein bewahren. Und nun geht Paulus in Vers 23 bis 25 näher darauf ein, wie genau er sich in diesen zwei Bereichen, nämlich in seiner persönlichen Heiligung und auch in dem, wie er Leute einsegnet, rein bewahrt. Wie bewahrt Timotheus sich in diesen Aufgaben, die er bekommen hat, selbst rein? Wir werden sehen, dass Paulus in Vers 23 auf eine physische Not, auf eine gesundheitliche Not von Timotheus eingeht. Timotheus hatte oft Magenverstimmungen, er war oft schwach, hatte Schwächeanfälle. Wir werden sehen, dass es daran lag, dass er einfach zu viel Wasser getrunken hat, wodurch Krankheit kam. Und diese Not spricht Paulus an, um Timotheus aufzuzeigen, dass er darauf achten soll, dass er gesundheitlich fit ist. Timotheus soll sich selbst reinbewahren, indem er auf seine Gesundheit achtet, indem er auf seinen ganzen Leib achtet. Nicht nur auf seine Seele, sondern auf seinen Körper. Und in den Versen 24 bis 25 geht Paulus auf eine geistliche Not von Timotheus ein. Und hier knüpft er an Vers 22, wo er gesagt hat, er soll nicht zu schnell die Hände auflegen. Das heißt, er soll nicht zu schnell Leute einsegnen in den Dienst. Denn es besteht die Gefahr, wenn er dies vorschnell tut, dass er in dieselben Sünden oder dass er sich den Sünden teilhaftig macht, welche dann geschehen durch diese vorschnelle Einsegnung. Und hier könnte sich Timotheus sich die Frage stellen, ja, aber wen kann ich denn dann einsegnen? Wie gehe ich dann hier vor? Und ich denke, dass Paulus hier auf diese Fragen eingeht und ihm aufzeigt, Timotheus, du hast zwar deine Verantwortung, wen du einsegnest, aber ich will dir auch aufzeigen, dass auch Gott hier mitwirkt und dass Gott in diesem Prozess am Ende letztendlich Gericht halten wird. Das heißt, in diesen zwei Versen zeigt Paulus auf, dass Timotheus sich selbst reinbewahren soll, indem er auf Männer achtet, die eifrig sind, gute Werke zu tun. Diese Männer kann er in den Dienst einsegnen. Und jetzt wollen wir näher den Text anschauen und diese zwei Bereiche anschauen. Wie kann man sich selbst reinbewahren, gesundheitlich? Und wie kann Timotheus sich reinbewahren, indem er die richtigen Männer in den Dienst einsegnet? Auf diese zwei Punkte wollen wir näher eingehen. Zunächst zu Punkt 1. Achte auf deine Gesundheit. Vers 23. Trinke nicht länger nur Wasser, sondern gebrauche ein wenig Wein wegen deines Magens und deines häufigen Unwohlseins, sagt Paulus hier zu Timotheus. Offensichtlich liegt die Gesundheit von Timotheus am Herzen von Paulus. Offensichtlich sorgt sich Paulus hier um seinen jungen Mitarbeiter in Ephesus. Und wir haben im ganzen Brief schon gesehen, dass Timotheus ein sehr enger Mitarbeiter von Paulus war und dass Timotheus ihm sehr, sehr am Herzen lag. In Kapitel 1, Vers 2 nennt Paulus Timotheus hier seinen echten Kind im Glauben. Es zeigt hier eine Vater-Sohn-Beziehung, die beiden hatten. Und Paulus hier ist hier besorgt um seinen jungen Mann, um seinen jungen Mitarbeiter, um sein Kind im Glauben. Aber Paulus ist nicht nur besorgt um sein Wohl, um seine Gesundheit, sondern auch um das Wohl der Gemeinde in Ephesus. Denn aufgrund der Krankheiten und Schwächeanfälle von Timotheus war sein Dienst nicht mehr effektiv in der Gemeinde. Er war uneffektiv aufgrund seiner Krankheiten. Und das veranlasste Paulus dazu, diese Worte zu schreiben. Nun, was genau führte dazu, dass Timotheus immer wieder Magenprobleme und Schwächeanfälle hatte? Ich denke, wir können stark davon ausgehen, dass ein Hauptgrund dafür daran lag, dass die Aufgaben in der Gemeinde so erdrückend für ihn waren. Ich denke, wir haben oft genug gesehen, was für eine Last es für Timotheus gewesen sein muss, als junger Mann zwischen 30 und 40 Jahren andere Männer in der Gemeinde, die mehr Autorität und Verantwortung hatten, zu ermahnen, aufzuhören, falsche Lehren zu predigen. Und wie wir in den letzten Bibelstunden gesehen haben, lag die Verantwortung auch darin, den Bedürftigen, sich um die Bedürftige zu kümmern. Seine Verantwortung lag darin, die Ältesten richtig auszuwählen. Teilweise sogar Älteste, die Sündigen zu ermahnen. Und jetzt sogar noch, sagt Paulus zu ihm, wenn du zu vorschnell Menschen in den Dienst einsegnest, machst du dich ihre Sünden teilhaftig. Ich denke, das kann schnell dazu führen, dass man sich nicht mehr so wohl fühlt, dass man lieber zu Hause bleibt, als in den Dienst zu gehen. Ich denke, das ist eine Ursache gewesen für die Krankheiten von Timotheus. Aber ich denke, die Hauptursache lag daran, dass Timotheus nur Wasser getrunken hat. Das ist, was Paulus hier in dem Text sagt. Trinke nicht länger nur Wasser. Wisst ihr, in der Antike war Wasser oft verseucht und mit Keimen durchtränkt. Und deswegen musste man das Wasser auch immer wieder oder musste man das Wasser mit ein bisschen Wein vermischen, damit diese Keime desinfiziert werden oder abgetötet werden. Und es wird auch berichtet, dass der Wein zur damaligen Zeit als Heilmittel gegen Magenverstimmungen und auch gegen Unwohlsein war. Es war damals in der Medizin auch als Desinfektionsmittel oder auch als Betäubungsmittel bekannt zur damaligen Zeit. Und weil Timotheus nur Wasser getrunken hat, er hat sich in gewisser Weise bewusst strikt von Alkohol entfernt. Wir werden gleich sehen, wieso. Er hat sich Abstinenz gehalten. Und das führte dazu, dass er oft krank wurde. Und um dagegen anzusteuern, fordert Paulus seinen jungen Mitarbeiter auf, achte auf deine Gesundheit. Misch ein bisschen Wein in dein Wasser, dass es dir wieder wohl geht, dass du deinen Dienst wieder effektiv ausführen kannst. Das ist, was Paulus hier an seinen jungen Mitarbeiter richtet. Nun, ich denke, Timotheus verzichtete freiwillig auf Wein, als Diener Gottes, aus zwei Gründen. Ich denke, der erste Grund ist ein geistlicher Grund und der zweite Grund ist ein kultureller Grund gewesen. Der geistliche Grund, wieso Timotheus auf Wein verzichtete, war, weil er ein Diener Gottes in der Gemeinde war und er richtete sich nach den Dienern Gottes aus dem Alten Testament. Denn im Alten Testament wurden den Priestern, den Leviten, verboten, Wein zu trinken, wenn sie in das Haus Gottes gingen. Lass uns gemeinsam mal 3. Mose aufschlagen, wo wir diese Anweisung finden. 3. Mose 10, Vers 8 und 9. Und der Herr redete zu Aaron und sprach, Wein und starkes Getränk sollst du nicht trinken. Du und deine Söhne mit dir, wenn ihr in das Zelt der Zusammenkunft hineingeht, damit ihr nicht sterbt, eine ewige Satzung bei euren Geschlechtern. Hier ist Aaron, ein Priester Gottes und seine Söhne, die in die Gegenwart Gottes treten, die Fürsprache halten für das Volk Gottes. Und hier wird die Anweisung gegeben, dass sie sich von Wein oder starkem Getränk fernhalten sollen. Sie sollen vollkommen nüchtern sein. Sie sollen, wenn sie in die Gegenwart Gottes treten, rein sein und klar, bei klarem Verstand. Nun, Wein war im Judentum nicht verboten. Bei Festen wurde Wein getrunken, Jesus selbst hat Wasser zu Wein verwandelt. Doch beim Genuss von Wein besteht die Gefahr, zu viel davon zu trinken oder allgemein bei Alkohol. Und diejenigen, die in die Nähe Gottes, Diener Gottes, sollten sich deswegen von Wein ganz fernhalten. Und wir können davon ausgehen, dass Timotheus sich daran hielt, nach diesem Maßstab. Er war ein Diener Gottes, anstelle eines Apostels wurde er in das Amt eingesetzt, eine Gemeinde zu führen und er wollte sich selbst rein bewahren. So wie Paulus ihm gesagt hat, bewahre dich selbst rein. Er wollte darauf achten, dass er im Dienst für Christus vollkommen rein bleibt, in jedem Bereich. Das ist also der geistliche Bereich gewesen. Aber ich denke, auch ein kultureller Bereich spielt eine Rolle, wieso er sich von Wein distanzierte. Denn der Weingenuss zur damaligen Zeit gehörte auch zu den ausschweifenden Festen im Götzendienst oder auch im Götzentempel. Wir haben schon gesehen, dass in Ephesus, dort wo Timotheus in der Gemeinde diente, der Artemiskult sehr verbreitet war, also die Göttin Artemis in dem großen Artemistempel. Und wir können stark davon ausgehen, dass diese Feste dort auch keine Ausnahme waren, wo viel Wein geflossen ist, wo Ausschweifung war, wo Trink- und Weingelage an der Tagesordnung war. Deswegen schreibt Paulus auch an die Epheser, an die Gemeinde zu Ephesus in Epheser 5, Vers 18, brauscht euch nicht voll Wein, in dem Ausschweifung ist, sondern werdet mit dem Geist erfüllt. Mit anderen Worten, wenn ihr euch mit Wein betrinkt, fallt ihr in eure alten Verhaltensmuster zurück, in die alte okkulte Praxis. Dort ist Ausschweifung. Ihr wisst doch, was ihr getrieben habt, als ihr in dem Götzentempel wart. Aber jetzt seid ihr wiedergeboren worden. Jetzt seid ihr erneuert. Jetzt glaubt ihr an Christus. Ihr dient einem neuen Herrn. Und der Geist Gottes wohnt in euch. Dient nicht mehr den Dämonen, sondern dient Gott durch den Geist. Und lasst den Geist wirken in eurem Leben. Und Timotheus wollte sich von diesen okkulten Praktiken Praxen vollkommen fernhalten. Er wollte öffentlich zeigen, indem er sich von Alkohol oder von Wein distanziert, dass er mit diesen dämonischen und okkulten Ritualen nichts zu tun haben will. Aber ich denke auch, dass er Geschwistern in Ephesus, die aus diesem Hintergrund kamen, keinen Anstoß geben wollte zur Sünde. Er wollte in der Öffentlichkeit sich rein bewahren. Wir sehen, dass Timotheus wirklich darauf fixiert war, rein zu bleiben. Aber dieses übermäßige, strenge Kasteien, wie man es nennen könnte, um des Herrn willen, es war ja eine gute Sache, führte aber dazu, dass er krank wurde und nicht mehr effektiv für Christus war. Das heißt, diese gute Sache, die Timotheus sich vorgenommen hat, führte dazu, dass etwas Schlechtes daraus entstanden ist. Die Ehre Christi oder der Dienst in der Gemeinde wurde etwas geschwächt durch seine Krankheiten. Und deswegen ermutigt Paulus ihn hier, auf seine Gesundheit Acht zu geben. Wisst ihr, die körperliche Verfassung eines Menschen hat Auswirkungen auf seinen Dienst für Christus. Die körperliche Verfassung eines Menschen hat Auswirkungen auf seinen Dienst für Christus. Als ein Diener Gottes, in welchem Dienst du auch stehst, solltest du auf deine körperliche Verfassung achten, auf deine körperliche Gesundheit solltest du Acht geben. Das ist eigentlich sozusagen der Hauptgedanke, den Paulus oder den der Heilige Geist uns hier mitgeben will. Wir stehen im Dienst Christi. Und wir müssen darauf achten, dass unser Körper in dem Maße gesund ist, dass wir am effektivsten für ihn im Dienst stehen können. Wir können es aber auch allgemeiner sagen. Als ein Kind Gottes solltest du auf deine Gesundheit achten zur Ehre Gottes. Als ein Kind Gottes stehen wir in der Verantwortung, auf unseren Körper Acht zu geben. Nun, wieso ist es so wichtig, dass wir als Christen nicht unbedacht mit unserem Körper umgehen sollen? Wieso ist es so wichtig, dass wir als Christen sorgsam darauf achten, dass wir unser Körper gut pflegen, gut behandeln? Alex sagt, er gehört nicht mehr uns. Oder um es auf den Punkt zu bringen, Christus ist gestorben, um uns zu erkaufen. Und nicht nur deine Seele, sondern auch dein Körper. Er hat nicht nur deine Seele erkauft vor der Hölle, sondern auch deinen Leib, auch deinen Körper. Auch der Körper, für deinen Körper ist Christus am Kreuz gestorben. Er hat sein Blut vergossen, um dich im Gesamten zu erkaufen. Wisst ihr, die Bibel lehrt uns, dass sowohl die Menschen in der Hölle als auch die Menschen im Himmel physische Körper haben werden. Wir sehen es am besten in der Geschichte von Lazarus und dem reichen Mann, als sie beide gestorben waren und wir dann das Bild haben, wie der reiche Mann aus der Hölle sozusagen hinaufruft und bittet, dass Lazarus seinen Finger, einen physischen Finger, kein Geist, nimmt und Wasser auf seine Zunge, auf seine physische Zunge legt. Wir haben hier Körper, zwei Körper, zwei Leiber. Wisst ihr, die Sünde hat unseren Körper so zerstört, so radikal deformiert, dass wir nicht mehr die Herrlichkeit Gottes widerspiegeln. Aber Gott hat einen Preis bezahlt, nämlich seinen einzigen Sohn hat er für dich und mich hingegeben, um diesen Körper wieder herzustellen. Und hier auf dieser Erde befreit Gott uns schon mehr und mehr von der Sünde, von der Gefangenschaft der Sünde. Aber es wird der Tag kommen, an dem Christus auf diese Erde kommen wird und uns vollkommen, unsere Leiber, erlösen wird und unsere Leiber gleichförmig machen wird, wie sein Leib ist. Das heißt, das Opfer von Jesus Christus am Kreuz hat nicht nur unsere Seelen erkauft, sondern auch unseren Körper, der eines Tages verherrlicht wird und in Ewigkeit Gott dienen wird. Und deswegen stehen wir in der Verantwortung, hier auf dieser Erde schon gewissenhaft mit unserem Körper umzugehen. Es ist interessant, Paulus fordert die Christen in Römer 12, Vers 1 nicht auf, dass sie ihre Seelen oder ihre Herzen hingeben sollen, sondern dass sie ihre Leiber hingeben sollen als ein lebendiges, heiliges und Gott wohlgefälliges Opfer, nicht wahr? Unsere Leiber sollen wir Gott hingeben. Lass uns gemeinsam 1. Korinther aufschlagen. Ich denke, hier 1. Korinther 6 wird uns diese Wahrheit am eindrücklichsten beschrieben, dass unser Körper nicht mehr uns selbst gehört, sondern Christus, der ihn erkauft hat. In diesem gesamten Zusammenhang und Kontext geht es um Hurerei und Unzucht. Das müssen wir beachten. Aber ich möchte 1. Korinther 6, Vers 15, Vers 19 und Vers 20 vorlesen, um einfach nur diese Tatsache zu beleuchten, dass wir Christi sind. Vers 15 heißt es, wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder Christi sind? Vers 19, oder wisst ihr nicht, dass euer Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt, den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euer selbst seid? Und dann Vers 20, denn ihr seid um einen Preis erkauft worden, verherrlicht nun Gott in eurem Leib. Ich denke, die Bibel hat uns deutlich aufgezeigt, dass unser Körper nicht unser Eigentum ist und dass Christus einen hohen Preis für unseren Körper bezahlt hat. Und aus diesem Grund sollen wir Acht geben auf unseren Körper, auf unsere Gesundheit. Wir können uns nicht gehen lassen, wir können nicht fressen und saufen, was schon allein Sünde wäre, aber auch das schadet unserem Körper. Alles, was unserem Körper schadet, das sollten wir untersagen und unterlassen. Und ich denke auch, hier ist jeder Körper von uns unterschiedlich. Die einen sind gesegnet, dass sie essen können, wie viel sie wollen, und sie nehmen nicht zu, und die anderen weniger. Und hier müssen wir auf unseren Körper achten. Wir müssen auch Gott um Rat und um Weisheit bitten, wie wir denn mit unserem Körper am besten umgehen sollen, dass wir fit und gesund bleiben und ihm die meiste Ehre geben können. Hier ist es wohl am einfachsten, indem wir auf unsere Ernährung ein wenig Acht geben und, wo es nötig ist, auch ein wenig Sport. Und hier widerspricht Paulus sich nicht, wenn er einige Verse zuvor gesagt hat, dass die körperliche Übung zu wenig nützlich ist, aber die Gottseligkeit ist zu allen Dingen nützlich. Wir sehen, dass Paulus eine ausgewogene, christusverherrlichende Theologie hat. Ja, wir sollen nicht zu sehr unseren Fokus auf unsere Gesundheit legen, wir sollen vielmehr auf unsere Frömmigkeit den Fokus legen, aber wir sollen auch darauf achten, dass wir körperlich gesund bleiben, damit wir effektiv für Christus sind. Paulus, durch den Heiligen Geist inspiriert, gibt uns hier unglaublich viel Weisheit mit. Und ich möchte dich auffordern und dich auch herausfordern, auf dich selbst zu achten. Wie gehst du mit deinem Körper um? Bist du dir dessen bewusst, dass dein Körper nicht mehr dir gehört, sondern Christus gehört? Bist du dir bewusst, dass in dem Maße, wie du fit bist, körperlich, du effektiver oder halt uneffektiver Christus dienen kannst? Und vor allem ein Diener Gottes, wie es Timotheus war, in der Position, in der er stand, ich denke vor allen Dingen Älteste, haben nicht nur eine Verantwortung vor Gott und vor Christus, bewusst und gewissenhaft mit ihrem Körper umzugehen, sondern wir haben auch die Verantwortung vor euch, vor den Schafen, gewissenhaft mit unserem Körper umzugehen. Denn ihr profitiert von unserer Effektivität. Und wenn wir fahrlässig mit unserem Körper umgehen, dann sündigen wir auch gegen euch. Und deswegen ermahnt Paulus Timotheus hier liebevoll: Mein lieber Bruder, es ist wunderbar, dass du dich so rein bewahren willst, aber trink nicht nur Wasser, sondern tu ein bisschen Wein in dein Wasser, damit es dir körperlich wieder gesund, besser geht und du effektiv im Dienst sein kannst. So viel zu diesem Punkt, dass Timotheus sich selbst rein bewahren soll, indem er auf seine Gesundheit achtet. Wir können uns vor Gott rein bewahren, indem wir auf unsere Gesundheit achten. Und weiter geht Paulus in den Versen 24 darauf ein und Vers 25, wie Timotheus sich bei der Entscheidung, wen er in den Ältestenamt einsegnet, selbst rein bewahrt. Wie kann Timotheus sich in der Entscheidung rein bewahren, wen er in den Dienst einsegnet und wen nicht? Hier heißt es in Vers 24 und 25, von einigen Menschen sind die Sünden vorher offenbar und gehen voraus zum Gericht. Einige aber folgen sie auch nach. Ebenso sind auch die guten Werke vorher offenbar und die, die anders sind, können nicht verborgen bleiben. Wieso Paulus hier einen kurzen Einschub gemacht hat und auf die Gesundheit von Timotheus eingegangen ist oder ob es hier in den Kontext hineinpasst oder nicht, darauf will ich jetzt nicht näher eingehen, aber wie ich schon gezeigt habe, hängt das alles mit der Reinheit zusammen, wie Timotheus sich selbst rein bewahren soll. Aber hier knüpft Paulus jetzt wieder an Vers 22 an. Und ich denke, dass Paulus die Besorgnis von Timotheus vor Augen hatte, als er gesagt hat, lege die Hände nicht zu schnell auf, segne nicht zu schnell Leute ein. Und hier geht er auf diese Besorgnis von Timotheus ein. Hier geht er auf die Fragen ein, die Timotheus sich stellen könnte. Ja, was muss ich denn tun, um Leute einzusegnen? Wie kann ich denn darauf achten, wen ich einsegnen kann und wen nicht? Und was ist, wenn ich jemanden geprüft habe, wenn sich jemand bewährt hat und ich ihn in den Dienst eingesegnet habe und er später sündigt, mache ich mich dann auch an seinen Sünden teilhaftig? Und auf diese Fragen geht Paulus jetzt ein. Und wir können zusammenfassend sagen, dass Paulus hier zwar auf die Verantwortung von Timotheus ein wenig eingeht, aber er will die Luft rausnehmen und ihm aufzeigen, mein lieber Bruder, denk auch daran, dass Gott am Ende alles richten wird. Gott wird am Ende alles offenbaren. Du stehst zwar in der Verantwortung zu prüfen und zu schauen und zu achten, aber wenn du dein Teil erfüllt hast und später diejenigen, die du eingesegnet hast, sündigen und vielleicht sogar im Verborgenen sündigen, dann wird Gott diese Dinge offenbaren und diese Leute werden dafür Verantwortung tragen und nicht du. Das ist, was Paulus hier an Timotheus weitergeben soll, um ihm den Druck und die Last wegzunehmen. Und interessant ist, wenn wir hier genauer beobachten, Paulus geht in den Versen 24 und 25 auf zwei unterschiedliche Personengruppen ein. Und es ist wichtig, dass wir darauf achten, von wem Paulus hier redet, in Vers 24 und in Vers 25. Denn in Vers 24 redet Paulus von Menschen, welche sündigen. Von einigen Menschen sind die Sünden vorher offenbar. Und in Vers 25 redet Paulus von Menschen, welche gute Werke zeigen. Das sind zwei Personengruppen, über die Paulus hier redet. Paulus zeigt die zwei Zustände auf, die uns die Bibel immer wieder als fleischlich oder auch als geistlich beschrieben werden. Fleischlich zu handeln bedeutet, der Sünde und den Begierden in deinem Leben Freiraum zu geben, in Sünde zu leben. Das zu tun, was dein Fleisch fordert, was dein Fleisch will. Geistlich zu handeln bedeutet, in der neuen Natur zu wandeln, die wir bekommen haben. Gute Werke zu tun, zur Ehre Gottes. Auf diese zwei Punkte geht Paulus ein. Und wenn Paulus hier davon redet, dass von einigen Menschen die Sünden schon vorher offenbart ist, dann müssen wir, oder wenn allgemein von Sünde die Rede ist, dann geht es nicht immer in erster Linie um sündige Handlungen. Denn wir denken immer wieder, wenn es um Sünde geht, da lügt jemand oder der hält die 10 Gebote nicht. Lügen, stehlen, morden oder sonstige Dinge. Wenn es um Sünde geht, geht es nicht in erster Linie um sündige Handlungen. Sondern wir müssen verstehen, dass unser ganzes Wesen sündig ist. Unsere ganze Natur ist sündig. Und die Taten oder Handlungen, welche sündig sind, entspringen von der Frucht, die böse und sündig ist. Das müssen wir sehen und verstehen. Die sündigen Handlungen sind nur die Früchte einer sündigen Natur. Die sündhaften Taten der Menschen sind nur das Resultat ihrer verdorbenen Natur. Diese Wahrheit wird uns in der gesamten Bibel deutlich aufgedeckt, aber niemand hat es besser getan als unser Herr Jesus, indem er in Matthäus 7, Vers 17 sagt, so bringt der gute Baum gute Früchte, aber der faule Baum bringt schlechte Früchte. Also die Qualität des Baumes ist abhängig, welche Frucht der Baum bringt. Das müssen wir begreifen. Wenn der Baum schlecht ist, kommen automatisch schlechte Früchte hervor. Wenn die Natur eines Menschen sündig ist, dann kommen sündige Handlungen raus. Wenn die Natur des Baumes aber gut ist, kommen gute Früchte hervor. Wenn die Natur des Menschen gut ist, kommen gute Werke hervor. Diese zwei Unterschiede macht Paulus hier. Um also gute Früchte hervorzubringen, muss der Mensch eine neue Natur empfangen. Er muss verändert werden. Sein Wesen muss durch und durch gut sein. Und so wie ein Baum dort auf dem Feld steht und seine Wurzeln tief in den Erdboden ragen, er aber morsch ist von innen oder faul ist oder Ungeziefer an ihm sind, er kann sich selbst nicht helfen. Von außen muss Hilfe kommen. Genauso ist der Mensch in seinem sündigen Zustand hilflos. Er kann sich selbst nicht helfen. Er ist nicht in der Lage, irgendetwas zu tun, um seine Natur zu verändern. Nur Jesus alleine kann die verdorbene Natur eines Menschen verändern und ihm eine gute, eine perfekte, eine saubere Natur geben. Jesus alleine. Er ist die Hilfe von außen, die kommt, um die Verdorbenheit des Menschen umzuändern und ihm gut zu machen. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, die Verdorbenheit ist vergangen, die Sündhaftigkeit ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Du bist eine neue Schöpfung, eine gute Schöpfung in Christus, Jesus. Jetzt sind wir in der Lage, gute Werke zu tun. Und diese zwei Unterschiede macht Paulus hier. Und wie wir zu Beginn gesehen haben, ist das eines der Hauptmerkmale eines Christen. Wenn in ihm gute Werke zu sehen sind, wenn in ihm die Werke, die Frucht des Geistes zu sehen ist, wenn in ihm Liebe zu Gott zu sehen ist, wenn in ihm Liebe zu dem Willen Gottes zu sehen ist, wenn in einem Menschen Liebe zu den Kindern Gottes zu sehen ist, dann können wir davon ausgehen, dass er eine neue Schöpfung ist, dass er eine neue Natur bekommen hat. Wenn sich dein Zustand seit dem Tag deiner Bekehrung nicht verändert hat, wenn sich deine Beziehung zur Sünde und zu Gott nicht verändert hat seit dem Tag deiner Bekehrung, dann hat sich nichts in deinem Leben getan. Jemand, der in seinem sündigen Zustand war, der hat die Sünde geliebt und Gott gehasst. Wenn Gott eingreift und diesen wunderbaren Akt der Wiedergeburt in einem Menschen wirkt, ändert sich diese Beziehung radikal. Und du fängst an, die Sünde zu hassen und Gott und seine Gebote zu lieben. Das ist das Merkmal eines Christen. Und das ist, was Paulus auch an Titus schreibt. Kapitel 2, Vers 14. Dass Jesus sich selbst für uns hingegeben hat, damit er uns von aller Gesetzlosigkeit loskaufte und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei in guten Werken. Christus hat uns losgekauft. Wie ein Sklave von seinem bösen Herrn erkauft wurde, so wurden wir von der Sklaverei der Sünde erkauft. Mit welchem Ziel? Nicht mehr zu sündigen, sondern eifrig zu sein, gute Werke zu tun. Dafür hat Christus uns losgekauft. Und wir sind erkauft für dieses wunderbare Ziel. Und wir sind nicht nur erkauft für dieses Ziel, sondern wir sind auch befähigt, für dieses Ziel zu leben, gute Werke zu tun. Denn der Geist Gottes wohnt in uns, die Kraft, die Christus aus den Toten auferweckt hat, lebt in uns, diese guten Werke zu tun. Und von diesen zwei Personengruppen spricht Paulus hier. Von Menschen, die in ihren fleischlichen Begierden leben und von Menschen, die gute Werke tun. Paulus sagt in Vers 24, dass von einigen Menschen die Sünden vorher offenbar sind und sie gehen voraus zum Gericht. Einigen Menschen und selbst in der Gemeinde leben so offensichtlich in Sünde, dass nicht erst der Tag des Gerichts ihre Sünden offenbart, sondern ihre Sünden sind so offensichtlich, dass wir sie alle sehen können. Das ist, was Paulus in gewisser Weise mit diesem Vers sagen will. Dieses Wort offenbar bedeutet klar, offensichtlich, für alle sichtbar. Und ihre Sünden gehen ihnen voraus zum Gericht. Es ist, als würde jemand vor diesen Menschen herlaufen und mit lauter Stimme jede Sünde bei Namen nennen, die diese Leute tun. Das ist das Bild, welches Paulus hier gebraucht. So offensichtlich sind die Sünden von einigen Menschen in der Gemeinde. Da gibt es zum Beispiel einen Mann in der Gemeinde, der offensichtlich ein Problem mit Alkohol hat. Jeder sieht es, jeder riecht es. Oder da gibt es jemanden, der seine Zunge nicht unter Kontrolle hat und flucht. Jeder sieht, jeder hört es. Diese Sünden sind offenbar, diese Sünden sind für jeden Menschen sichtbar. Diese Dinge werden offenbar, bevor Gott Gericht halten wird. Und hier geht es nicht unbedingt in erster Linie um das Endgericht, wo Gott die Ungläubigen in die Hölle werfen wird. Wir können auch davon ausgehen, dass Paulus hier von dem Preisgericht reden wird, der auf uns Christen wartet. Denn in 1. Korinther 3 gibt Paulus uns einen Einblick davon, dass es Christen geben wird, am Tag des Gerichts, am Preisgericht, die zwar aus lauter Gnade durch das Blut Jesu Christi gerettet werden, aber wie durchs Feuer. Das heißt, ihre ganzen Werke werden zerstört werden. Alles wird offenbar werden. Es wird alles zerstört werden. Sie selbst aber werden gerettet werden. Und von solchen Leuten, sagt Paulus, ihre Sünden sind offenbar. Wenn du dich fragen sollst, wen du einsegnen sollst in der Gemeinde, hier hast du die Antwort. Da sind Leute, die sündigen so offensichtlich, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber dann sagt er weiter, und einigen aber folgen sie auch nach. Von manchen Menschen sind die Sünden so unscheinbar, so verdeckt, dass sie erst später am Tag des Gerichts offenbar werden. Diese Sünden geschehen im Verborgenen. Keiner sieht sie, aber Gott sieht sie. Und diese Sünden werden eines Tages offenbar werden. Manche Menschen tragen mit sich ein Päckchen, in welches kein Mensch hineinschauen kann. Aber dieses Päckchen wird spätestens am Tag des Gerichts offenbart werden und dann wird alles ans Licht gebracht werden. Da gibt es zum Beispiel einen fleißigen Diener in der Gemeinde, der schon seit Jahren eine Affäre mit einer anderen Frau hat. Keiner weiß es. Keiner sieht diese Sünde. Oder da gibt es den einen Mann, der auch so eifrig in der Gemeinde dient, aber daheim zu Hause ist ein Tyrann. Und wenn man zu ihm nach Hause zu Besuch kommt, ist alles freundlich und alles friedvoll. Keiner sieht diese Sünden. Diese Sünden sind nicht offenbar, aber sie folgen ihnen nach. Sie folgen ihnen nach. Und hier wird der Ausdruck verwendet, wie wenn wir in den Evangelien lesen, dass die Jünger Jesus nachfolgen. Diese Sünden folgen diesen Menschen nach. Sie sind bei ihnen. Und sie werden offenbart werden, wenn sie vor Gott stehen werden. Es wird nichts unaufgedeckt bleiben. Jede kleinste Sünde wird aufgedeckt werden. Mögen die Sünden noch so gut verschlossen sein, mögen die Sünden noch so gut geheim gehalten werden, sie werden offenbar werden. So lehrt uns Paulus in 1. Korinther 4, Vers 5. Urteilt nicht irgendetwas vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das Verborgene der Finsternis ans Licht bringen und die Überlegungen der Herzen offenbaren wird. Und dann wird einem jeden sein Lob werden vor Gott. Sollte uns ein bisschen ehrfürchtig stimmen, dass alles offenbar werden wird. Die Dinge, von denen nur du weißt und kein Mensch sonst, werden ans Licht gebracht werden. Aber mit diesen Worten will Paulus Timotheus eigentlich trösten und ihm aufzeigen, auch wenn du jemanden prüfst, auch wenn du jemanden anschaust und ihn beobachtest und ihn für fähig hältst, in den Dienst eingesegnet zu werden, und wenn du ihn später einsegnest in den Dienst und in seinem Leben Sünden sind, die keiner sieht, du machst dich hier nicht mitschuldig, sondern er wird eines Tages vor Gott stehen und diese Dinge werden offenbar werden. Das ist, was Paulus hier an Timotheus weitergeben will, um ihm aufzuzeigen, wie er hier verfahren soll, wen er einsegnen soll und wen nicht. Oder inwiefern macht er sich mitschuldig an den Sünden der Leute, die er einsegnet, und inwiefern spielt hier auch Gottes Richten und Gottes Führen eine Rolle. Und in Vers 25 zeigt uns dann den Gegensatz auf. In Vers 25 heißt es, ebenso, genauso, gleich sind auch die guten Werke vorher offenbar, und die, die anders sind, können nicht verborgen bleiben. Genauso wie es Menschen gibt, deren Sünden offensichtlich sind für alle Menschen, genauso gibt es Menschen in der Gemeinde, deren gute Werke, deren Frömmigkeit allen Menschen offenbar sind. Genauso wie es Menschen in der Gemeinde gibt, die fromm scheinen, aber sündigen, und diese Sünden werden irgendwann offenbar werden, so gibt es in der Gemeinde Menschen, die gute Werke tun und keiner sieht diese Werke. aber auch sie werden ihr Lohn im Himmel empfangen. Das ist, was Paulus hier sagt. Einige dieser Werke geschehen sogar im Verborgenen. Und Paulus ermutigt Timotheus hier und zeigt ihm auf, schau mal, hier hast du die Wahl. Es gibt Menschen in der Gemeinde, die sind offensichtlich wiedergeboren. Sie zeigen offensichtlich die Frucht des Geistes. Sie zeigen offensichtlich die Frucht der Wiedergeburt. Sie zeigen Frömmigkeit, sie zeigen gute Werke, sie zeigen Engagement und sie zeigen Hingabe für Christus. Ganz offensichtlich. Prüf diese Leute. Und du wirst nichts falsch machen, wenn du sie einsegnest. Aber es gibt auch in der Gemeinde Leute, die tun Dinge, die sieht keiner. Und vielleicht ist es sogar auch eine indirekte Ermutigung an Timotheus, der vielleicht zu Hause viele, viele Dinge tut, die kein Mensch sieht für die Gemeinde. Gott sieht es und Gott wird dir vergelten. Lass uns hierzu bitte eine Stelle gemeinsam aus Matthäus aufschlagen, aus der Bergpredigt. Hier wird uns immer wieder gesagt, dass Gott, der Vater, ins Verborgene hineinschaut und vergelten wird, sei es gut oder schlecht. Und in Matthäus 6, Vers 3 und 4, dort geht es um Almosen geben, also um Spenden. Dort sagt Jesus, du aber, wenn du Wohltätigkeit übst, also wenn du spendest, wenn du Almosen gibst, so lass deine Linke nicht wissen, was deine Rechte tut, damit deine Wohltätigkeit im Verborgenen bleibt. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird es dir vergelten. Das soll uns ermutigen, liebe Geschwister. Was auch immer du tust für Christus, möge es noch so klein sein, möge es noch so verborgen sein. Ob du in deinem Kämmerlein betest, ob du spendest oder sonstige Dinge tust, Dinge, die kein Mensch sieht, Gott sieht es. Genauso wie die Sünder sich fürchten sollten, zu wissen, dass Gott alles sieht, so sollten wir Christen uns freuen, zu wissen, Gott sieht alles, was wir tun und er wird uns dafür belohnen. Und hier hat Paulus sozusagen die Anweisung an Timotheus gegeben, wie er zu verfahren hat, wenn er sich entscheiden soll, wen er in den Dienst einsegnen soll und wen nicht. Hier hat Paulus ihm aufgezeigt, inwiefern er auch verantwortlich ist für die Sünden derjenigen, die er dann, die eingesegnete Person dann tut, oder inwiefern er frei ist von dieser Verantwortung, indem Gott selbst richten wird am Ende aller Tage. Nun, was haben wir gesehen? Was haben wir gelernt? Wie können wir uns selbst reinbewahren? Wie soll sich Timotheus selbst reinbewahren? Ich denke, zwei Dinge, indem wir erstens auf unsere Gesundheit achten, indem wir darauf bedacht sind, dass unser Leib erkauft wurde durch das Blut Christi, dass wir sein Eigentum sind. Und das Zweite ist, wir sollen uns selbst reinbewahren, indem wir eifrig sind, gute Werke zu tun. Indem wir eifrig darauf schauen, dass wir erkauft wurden. Dass wir gereinigt wurden, dass wir nicht mehr unrein sind. Unser Zustand vor Gott ist ein reiner Zustand und wir sind fähig, gute Werke zu tun. Möge Gottes Geist in uns wirken und uns auch aufzeigen, wo wir stehen. Wo stehst du? Und frag dich ehrlich, diese zwei Bereiche, die wir angeschaut haben, fleischlich oder geistlich, gibst du der Sünde und den Begierden in deinem Leben Raum? Oder bist du eifrig, bist du ermutigt und angespornt, gute Werke für Christus zu tun, weil er dich erkauft hat? Das soll uns motivieren, auch in die nächsten Tage zu gehen, in die nächsten Wochen zu gehen, darauf zu blicken, für ihn zu leben, weil es sich lohnt und weil er uns belohnen wird am Ende aller Tage. Möge Gottes Geist uns hierin in alle Wahrheit leiten. Amen. Ich würde gerne diese Bibelstunde noch mit Gebet abschließen und ihr dürft dazu aufstehen. Herr Jesus, wir danken dir, dass dein Wort so klar ist, dass dein Wort so auch überführend ist und dass wir sehen durften, was du am Kreuz für uns erworben hast. Nicht nur ewiges Leben, sondern vollkommenes Leben. Nicht nur eine ewige Herrlichkeit bei dir, sondern jetzt schon auf dieser Erde das auszuleben, dass wir einst in Vollkommenheit genießen werden. Und ich bitte dich so sehr für mich und für meine Geschwister, dass wir durch deinen Geist fähig gemacht werden, darauf zu achten, wie wir mit unserem Körper umzugehen, darauf zu achten, gute Werke für dich zu wirken. Nicht als Selbstgerechtigkeit oder als Werksgerechtigkeit, sondern als Resultat unserer Erlösung. Bitte hilf uns dabei zu deiner Ehre alleine. Amen.